Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Die 319 ist angesagt. Folge 319, Computer Club 2. Und gleich zu Beginn, unsere Homepage lautet http://. Und dann www.cczwei, also cc2.de. Und ich begrüße alle, die uns zuhören. Und zwar sind wir heute mit einem internen Echo verbunden. Komisch. Müssen wir gleich mal drüber reden, was das jetzt schon wieder sein soll.
Ich kann im Moment nichts sagen. Ich muss erst mal gucken, ob das stimmt mit der Homepage. Ja, ich begrüße natürlich auch alle ganz, ganz herzlich zu dieser Folge 319. Das ist eins weniger als 320.
Auch ich sage allen herzlich willkommen, aber ich habe kein Echo.
Nee, ich habe bei dir auch kein Echo, Heinz.
Ja.
Aber das ist vielleicht ein Wolfgang-spezifisches Echo. Ich höre dich, Wolfgang Back, mit Echo und du hörst mich mit Echo.
Ja.
Ja, cool. Aber jetzt sollten wir vielleicht das mal auflösen. Das Echo heißt also, ihr hört euch selber wieder über das Telefon zurück.
Liegt das an der digitalen Verbindung? Liegt das an dem digitalen Telefon? Liegt das an meinem Kopfhörer, der drahtlos auch ein Telefon darstellt quasi? Liegt das am Unity Media?
Nee, da müsste ich auch Echo haben.
Also wir zwei haben kein Echo. Und wir sind beide mit Unity Media verbunden, oder?
Mhm.
Na, siehst du mal.
Also ist die Telekom schuld. Oder worüber kommst du, Wolfgang Rudolf?
Ja, ich komme auch über digital hier rein, aber vielleicht sollten wir das nächste Mal über dicke Berge telefonieren und nicht über digitale.
Dicke Berge, ja.
Naja, ist egal.
Unsere Zuhörer,
die hören das ja nicht. Wir reden jetzt über irgendwelche Dinge, die keiner nachvollziehen kann. Also sollten wir vielleicht mit den Themen beginnen. Und da haben wir natürlich was aufzuarbeiten.
Wir könnten höchstens mal den MP3-File holen aus unserer Konferenz. Da müsste ja eigentlich das Echo mit dabei sein. Vielleicht ist der auch schuld.
Dann wird es aufgezeichnet. Kann sein, aber dann müsste das ja auch beim Heinz der Fall sein.
Ja, das ist auch wieder richtig. Ja. Hast du die Big Brother Verkündung dieses Jahr mitgekriegt? Oder habt ihr das mitgekriegt? Es wurden ja wieder die Awards verliehen. Ich weiß gar nicht, mit welchem Wert die mittlerweile haben. Also es geht ja seit 2000, werden die verliehen. Und man ist nicht unbedingt froh, wenn man da einer von diesen Preisträgern ist. Denn dann hat man irgendwas versiebt während des Jahres. Und dann Bo Frost ist dabei, puncto Verbraucherschutz. Dann
was haben die denn Böses getan?
Dann Blizzard, die mit dem komischen Spiel, also von Blizzard Entertainment mit dem World of Warcraft in der Kategorie Verbraucherschutz. Und da ist auch noch die Firma Brita dabei, die ein Schoolwater-Projekt am Laufen hat. Und dann muss man sich irgendwie ausweisen. Das wird also wohl irgendwie verkauft mit einem RFID-Chip und dann kann man Wasser sich besorgen oder eben nicht besorgen, wenn man nicht so einen Chip hat. Und das.
Also ich brauche einen Chip, wenn ich Durst habe.
Du hast
in der Schule.
School Water.
Sind die bekloppt? Na toll.
Ja, und dann haben auch zwei Innenminister haben den Preis bekommen. Die scheinen wohl abonniert zu sein. Also ich weiß noch, dass der Herr Schäuble den auch einmal oder zweimal sogar hatte. Und jetzt, diesmal ist es der Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich von der CSU und der sächsische Innenminister Markus Ulbig von der CDU. Und dann eben Bofrost in der Arbeitswelt, dann die Gamma International Technik und Abstrakt. Jetzt kommt etwas. Einfach die Cloud hat einen Big Brother Award erhalten. Nicht die Cloud von irgendjemand, auch nicht die Cloud, sondern die Cloud wurde ausgezeichnet.
Allgemein als Idee.
Allgemein Cloud. Wahrscheinlich meint man damit die meistens doch amerikanischen Firmen, die die Cloud anbieten, die ja nun auch da verhaftet wurden, eben, dass sie die Inhalte dem amerikanischen Geheimdienst zugänglich machen. Das weiß man ja. Da muss jeder selbst entscheiden, ob er unbedingt in die Cloud will oder ob er seine Daten zu Hause behält.
Darüber haben wir aber doch schon öfter in Sendungen gesprochen, das immer wieder thematisiert, auch dass die Rechtslage ziemlich kompliziert ist. Das ist
Man muss darauf hinweisen. Das ist also die Cloud auf der CeBIT war ja irgendwie so Mittelpunktthema, der Hype, und hat eben jetzt einen Negativpreis bekommen, denn die Daten in der nebulösen Serverfarm irgendwo auf der Welt abzuspeichern, schreibt man hier, ist der Albtraum jedes datenbewussten Menschen. Fast alle Cloud-Anbieter sind amerikanische Firmen und die sind jedes Daten und die sind laut Gesetz verpflichtet, US-Behörden, habe ich eben so gesagt schon. Und zwar damit ist die Cloud ein gefährlicher Trend, der die Nutzerinnen und Nutzer gläsern macht. Ja, also ich selbst habe ja auch 1, 2, 3 oder 4 kleine Mini-Clouds. Achso, ich kann ja noch was berichten. Ich habe mir ein iPad zugelegt, nachdem ich lange überlegt habe, ist denn jetzt diesmal Android dran, also so Samsung so in die Ecke. Habe ich mir das alles mal ein bisschen angeguckt und habe dann nachher doch festgestellt, dass das iPad, dass Apple doch runder irgendwie ist und irgendwie auch schönere Apps hat. Und jetzt bin ich,
also, häng ich wieder an so einem Ding. Du hast also ein iPhone, du hast jetzt ein iPad, irgendwann bekommst du wahrscheinlich auch noch einen iComputer und dann bist du der universelle iBug oder was?
Oder was?
Ja.
Nö.
Was für einen auch immer, ja.
Ja, gut.
Okay, was willst du?
Herr Back. Was willst du denn da machen? Trotzdem gefällt es mir damit. Also, so ein iPad, wenn du damit kommst, dann hast du es gekauft und kommst nach Hause, dann hat er sich fast schon selbst beim Netz angemeldet. Also, das geht wirklich ruckzuck, da hast du kaum noch was dran zu tun. Da musst du gerade noch deine WPA2-Kennung noch reintippen, das war's dann.
Ja, genau, das ist es eben. Diese Bequemlichkeit, die macht dich eben dann angreifbar, denn es wird alles für dich getan und es werden für dich auch Dinge getan, die man vielleicht besser selbst tun sollte. Aber gut, das ist ja eine Entscheidung von jedem selbst.
Ja. Okay, ich meine, das ist ein schönes Gerät, wollen wir nicht drüber diskutieren.
Dolles da mache mit, ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Es kommt sicherlich auch noch ein Android-Tablet. Ich habe ja schon so ein minimales, da habe ich ja schon. Da bin ich schon gar nicht mit zufrieden, weil das viel zu langsam ist. Aber vielleicht kommt auch noch mal ein richtiges ins Haus.
Also ich habe zurzeit leihweise eins von ZTE, ein Android. Das geht schon richtig flüssig und so. Das macht schon Spaß. Ja. Und ist nicht so groß wie das iPad, das ist ein 7 Zoller.
Ja, gut. Okay, ich habe ja auch ein iPhone. Deshalb bleibt mir diese Zwischenstufe mit den 10 cm, die muss ich nicht mitmachen.
Ja, also ich habe so 5 Zöller, die ich auch als Telefon verwende. Und ich habe so einen 7 Zöller, das steht irgendwo in der Gegend rum, wenn ich nach dem Wetter gucken will oder ähnliche Sachen. Aber ein größeres, ich wüsste nicht wofür.
Ja.
Also ich kenne
wir haben da jetzt so einiges noch gut zu machen von der letzten Sendung. Also es ist schon irgendwie, dass ich da auch nicht stärker eingegriffen habe. Ich habe immerhin an der Technischen Hochschule in Aachen Energietechnik studiert. Und da haben wir ein bisschen den Solarzellen ein bisschen was angetan, was man vielleicht ein bisschen besser hätte recherchieren sollen. Da schreiben ja auch einige. Ich habe dann noch die E-Mail von einem Doktor der Solartechnik im Kopf, der sich über uns gewundert hat. Denn wir haben ja gesagt, dass die Solarzellen nie mehr den Fallback bekommen werden, also sich niemals mehr selbst amortisieren werden, dass sie selbst so viel Energie produzieren werden, wie sie verbraucht haben bei der Herstellung. Das muss man ein bisschen relativieren.
Also am Anfang ist es ja wirklich so gewesen, die Lebensdauer der Solarzellen war kürzer als es heute ist und die Energie, welche aufgewendet wurde, um die Solarzellen herzustellen, haben die nicht wieder eingespielt. Das hat sich mittlerweile aber gewandelt. Die Leute, die damit zu tun haben, die betrachten das sicherlich anders als Kritiker. Und die sagen so, nach 2 bis 3 Jahren hat man die Energie schon wieder herein. Wenn man aber alles zusammenrechnet, von der Herstellung des Siliziums über den Transportweg mit dem Sprit des Dachdeckers, der die Dinger dann anschließend aufs Dach nagelt, das Abbauen und das Entsorgen und die Energie, die dafür notwendig ist und so weiter, dann kommt man wohl realistisch, habe ich aus verschiedenen Quellen herausgeholt, so zwischen 6 bis 8 Jahre. Das heißt, bei einer Lebensdauer von 15 bis 20 Jahre hat man da doch.
Von 25 Jahren zum Teil. Ne?
Naja, gut, reden kann man viel. In Praxis muss es ja erstmal zeigen, ja, ob die wirklich so lange sind. Und auch so eine 20-jährige Garantie, was nützt es mir, wenn irgendein Hersteller die gibt und der ist aber anschließend pleite? Vielleicht, weil er so lange Garantie gegeben hat. Ja. Man weiß es ja nicht.
Aber warum gehen denn jetzt die deutschen Firmen so pleite, so nacheinander?
Das ist eine Goldgräberstimmung gewesen. Es wurde ja wahnsinnig viel Geld verdient. Und mittlerweile, dadurch, dass auch die Vergütungen drastisch reduziert worden sind, kaufen die Leute nicht mehr so. Das heißt, die Preise für die Zellen müssen runter. Und wenn ich mir überlege, dass die Preise mittlerweile so seit vergangenem Jahr bis heute fast um 50% gefallen sind,
ja,
da ist doch schon eine klare Signalwirkung da und da wird eben nicht mehr so viel verdient.
Also ich finde es sowieso toll, wenn die Solarzellen, sagen wir mal, so teuer sind, dass sie sich selbst ernähren können. Also diese staatliche Förderung, da muss ja irgendwann auch mal aufhören. Das kann ja nicht ein Leben lang so passieren. Dann ist die Technik ja völlig falsch, wenn sie sich da nicht selbst rausholt.
Also zum Beispiel bei multikristallinen Zellen, die sind auf mittlerweile ungefähr 70 Cent pro Watt angekommen.
Ja, noch vor kurzem und das, bei 1 Euro.
Ja, noch höher. Und da muss man ganz klar sagen, also da hat sich viel, sehr, sehr viel getan. Wenn ich aber jetzt im Gegenzug mir ansehe, wie die Prognosen aussehen für die Stromkosten, da geht man davon aus, dass der Strom im Jahr 2030 auf 50 Cent pro Kilowattstunde liegen wird. Also mehr als das Doppelte von heute.
2030? Und dann,
ja.
Das erfahren wir schon früher.
Und dann rechnet sich die Geschichte wieder. Was wir brauchen, das sind leistungsfähige Energiespeicher. Also Akkus, die nicht viel wiegen, nicht viel Platz wegnehmen, unendlich lange halten und eine riesige Kapazität haben. Wenn wir sowas hätten und könnten uns das irgendwo in den Keller oder unters Bett oder sonst wohin schieben und würden den Strom tagsüber speichern, dann könnte es in einigen Jahren soweit sein, dass wir unsere Energie tatsächlich selbst gewinnen könnten und noch so viel hätten, um unser Elektroauto für das nähere Umfeld mit zu versorgen.
Ja, das muss auch so kommen.
Das ja.
Denn gut. Man spürt es ja an den Tankstellen.
Bei den Akkus erleben wir ja gerade einen Generationswechsel, der eben ein bisschen gepusht wird durch die Elektroautos, weil man da ja mobil sein will, man wenig Gewicht haben und braucht eben hohe Leistung. Diese Akkutechnik wird man dann sicherlich auch mal ins Haus einbauen können. Und diese aufwendigen Konstruktionen, die man heute noch hat bei den Solarzellen, können eventuell auch besser werden, wenn man die auf Folien druckt, die Solarzellen, und dann aufs Dach, Anführungszeichen, kleben kann.
Ja, ganz kurz, eine Entwicklung, die ist mir diese Woche aufgefallen, und zwar die Firma Kyocera, die wohl in Deutschland hauptsächlich durch die Laserdrucker bekannt geworden ist, die hat auf einer künstlichen 1,27 Quadratkilometer großen Insel im Süden, vorgelagert der Insel Japan, 290.000 multikristalline Module installiert Und das ist wohl mittlerweile das größte Solarkraftwerk, was die haben. Also in der Nähe von Kagoshima heißt diese Stadt in Japan. Und damit wollen die 22.000 Haushalte versorgen. Die Leistung liegt bei 70 Megawatt. Also es ist schon wahnsinnig. Und es ist natürlich auch gut so. Das ist ja nun wahrscheinlich auch deren Reaktion auf die Atomkraftwerkkatastrophe, die wir da hatten. Aber um auf das Thema da vom Heinz zurückzukommen, was er da angesprochen hat, da ist in der Johannes Kepler Universität in Linz und in der Universität of Tokyo etwas entwickelt worden, und zwar organische Solarzellen, die nur noch 2 Mikrometer dick sein sollen und sehr flexibel sind. Und die haben eine Leistung von 10 Watt pro Gramm. Das ist also Wahnsinn.
10 Watt pro Gramm.
10 Watt pro Gramm, ja. Natürlich muss man das jetzt relativieren, weil sie nur 2 Mikrometer dick sind. Das heißt also, 1 Quadratmeter wiegt 4 Gramm. Mhm. Ja, das ist also ganz schön.
Mit dem Träger.
Nee, der Träger kommt natürlich extra noch dazu. Aber du kannst die Dinger überall drauf machen, auf deine Fensterscheiben oder auf dein Haus oder auf dein Autodach. Es kann sogar eine flexible Lösung sein. Also eine Folie oder Gummi, und dann sind sie sogar dehnbar, ohne kaputt zu gehen. Also es tut sich wahnsinnig viel in diesem Bereich und in dieser Entwicklung, und es ist gut, dass es das gibt. Nur man darf sich nicht allein darauf versteifen, und man darf auch, wie du schon gesagt hast, nicht ewig dieses merkwürdige EEG weiterverfolgen, sondern irgendwann müssen die Sachen sich selbst tragen.
Ja, es gibt noch viele Möglichkeiten, Energie zu erzeugen. Ich denke da nur an diese ganzen Mühlen, die da früher ja zugange waren, wo dann das RWE oder andere sich die Wasserrechte gesichert haben, damit der ja keinen Strom da selbst erzeugt. Auch da sind immer ein paar Kilowatt noch drin, da,
ja,
wo so ein Wasserrad mitlaufen könnte. Also man muss einfach sich umsehen, wo kann ich dann auch selbst etwas direkt vor meinem Haus bauen.
Ja, und wo kann man noch sparen? Unsere Geräte werden ja auch immer sparsamer. Das ist eine Gesamtentwicklung. Gut, aber das hat jetzt nichts mit meiner Kritik an dem EEG zu tun und an dem, was da passiert, dass man wirklich überall auf die Dächer diese Dinger draufnageln, egal mit welcher Effizienz und mit welchen, was unterm Strich dabei dann wirklich rauskommt. Das ist ein ganz, ganz anderes Thema.
Also ich kann da, wer sich da ein bisschen interessiert für die Solarzellen, empfehlen, da auch mal in der Wikipedia nachzuschauen. Denn da gibt es einen, ich glaube, 40-seitigen Artikel über die Solarzellen. Der ist meiner Ansicht nach sehr, sehr gut. Es gibt ja immer noch diese Wikipedia-Verneiner, die sagen, das kannst du alles nicht glauben, was da drin steht. Ich glaube, da ist schon viel passiert. Und ich freue mich immer, wenn ich einen guten Wikipedia-Artikel finde. Und wo findet man den sonst noch?
Ja, Wikipedia ist eine schöne Sache, aber es ist wie alles andere auch, es muss hinterfragt werden. Es sind natürlich nicht alle Sachen nur richtig, sondern
ja,
es gibt
auch... Ja gut, aber da gibt es ja genügend Hinterfrager, meine ich, so langsam.
Ja.
Das ist, also wenn ich in den Wikipedia, ich habe ja selbst einen Zugang da, was reinzustellen, wenn ich da reinschreibe, Goethe ist 1314 geboren und ist 1815 gestorben, wette ich mit dir, das bleibt keine 10 Minuten in der Wikipedia. Das schaut dann schon einer an und sagt, was will der, was raus damit?
Ja, die Kommunikation hat sich massiv geändert, und es ist auch gut so, dass viele, viele Leute miteinander kommunizieren und auch gegenseitig sich korrigieren, wenn da irgendwas dran ist. Aber mittlerweile reden ja nicht nur die Menschen miteinander, sondern sogar Maschinen, ne? Die Auto-Car-by-Car-Kommunikation und sowas. Ja. Mittlerweile geht's sogar auf Landmaschinen über, Heinz.
Ja? Ja, der Wolfgang Back hat ja ein iPad. Die Landwirte haben jetzt iGreen. Das hat aber jetzt nichts mit Apple zu tun. Das ist ein Forschungsprojekt, in dem große Hersteller, also die Landwirtschaftshersteller wie Klaas, John Deere, Krone oder Grimm mitarbeiten, und eben das Forschungszentrum Und die wollen die Kommunikation zwischen Landwirtschaftsmaschinen standardisieren. Da sagt man, was soll das denn, soll ein Trecker denn einfach mit zu Hause reden? Die sagen ja, und zwar geht es um Flottenmanagement. Wenn man heute Autoflotten hat, also Lkw-Flotten, die werden auch gemanagt. Ein Mähdrescher oder eine große Ackermaschine ist oft zu teuer für einen Landwirt, der eine relativ kleine Landwirtschaft hat. Also geht er hin und geht zu Lohnunternehmern, die eben Erntemaschinen haben, die sowas haben. Und die müssen wiederum ihre Geräte optimal einsetzen. Und so ein Mähdrescher ist ja nicht sonderlich schnell, wenn der jedes Mal dann auf ein Feld fahren muss, muss dann wieder nach Hause fahren und dann wieder zum nächsten Feld fahren, kann es sehr teuer sein. Also will man hergehen und die Kommunikation zwischen den Maschinen automatisieren. Das geht dann auch so, dass zum Beispiel beim Ernten wird die Feuchte des Korns gemessen und dann automatisch wird dann dem Landwirt, dem das Feld gehört, mitgeteilt, das ist so und so feucht, und der weiß dann, ob er noch einen Trockenprozess anschmeißen muss oder nicht. Jetzt ist natürlich, ländliches Gebiet ist ein bisschen schwierig. Nicht überall steht ein Funkmast zur Verfügung, nicht überall ist eine direkte Kommunikation über das Internet möglich oder zwischen dem oder mit zu Hause möglich. Aber wenn mehrere Maschinen da sind und die können miteinander reden, die können ja auch als Relaisstationen dienen. Und auch das ist ein Teil des iGreen-Projekts, dass man sagt, ich kriege doch eine ganz einfache Kommunikation hin, wenn ich sage, ich habe hier 10 Mähdrescher, einer hat eine Funkverbindung, die anderen geben das dann einfach weiter, auch wenn die nicht für den gleichen Kunden arbeiten, die geben das einfach so weiter. Und so kommt dann die Information an die andere Seite, wo sie hin soll. Ein wunderschönes Projekt. Und das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das führt das, also die Karlsruhe. Und die haben jetzt eine erste
Standard. Kaiserslautern.
Kaiserslautern, Entschuldigung. Ja. Danke.
Ich weiß das deshalb, Heinz, weil ich fand das auch so interessant. Da ich habe die Pressenotiz gekriegt, hatte auch eine Einladung für die Presseveranstaltung, die ja im März war. Ich wollte eigentlich dahin fahren, weil ich dachte, das musst du dir doch mal anhören, was sie da vorhaben. Aber da kam mir leider etwas dazwischen. Aber es ist schon interessant.
Es ist hochinteressant. Und es ist auch eben bei den Investitionen, die bei den Landwirtschaftsmaschinen notwendig sind, wird es sich ja sicherlich auch schnell lohnen. Und es ist gut, dass die Hersteller an dem Prozess mitarbeiten. Also Ziel von iGreen ist, ein Standard-Kommunikationsprotokoll bereitzustellen. Das soll denn von den Herstellern mit Leben erfüllt werden. Oder auch mit den Anwendern mit Leben erfüllt werden. Und die sollen dann eben auf diesem standardisierten Protokoll miteinander arbeiten können.
Ja, hoffentlich geht das gut, denn das erwartet man ja eigentlich auch schon seit langem, dass das die Haushaltsmaschinen schon längst geschafft haben mit einem Protokoll. Was sich alle die Waschmaschinen, die Kühlschränke und die vielen, vielen IP-Nutzer sich einigen wollten, hast du noch mal was gehört davon, dass da was unterwegs ist?
Das wird sich mit den Tablet-Computern, die irgendwann mal im Kühlschrank eingebaut sind oder im Herd eingebaut sind, erledigt haben. Aber die Investitionen für einen Herd oder einen Kühlschrank sind ja nicht so hoch wie die für einen Landwirt.
Ja, ja, das geht ja sofort in die Millionen.
Ein Landwirt hat mir mal erzählt, ein einfacher Trecker kostet pro PS 1.000 Euro. Ja. Und die einigermaßen Trecker, die heute unterwegs sind, haben 200 bis 300 PS. Das heißt, ja, für ein Familienhaus rum.
Ja.
Über das Feld.
Ja, hast du mal daneben gestanden, neben so einem neuartigen Monstrum?
Ja.
Mein lieber Mann.
Die fahren ja ab und zu bei uns rum auf dem Dorf.
Ja.
Da sind zwei Bauern noch im Ort, einer hat einen etwas größeren Trecker. Ja, das sind richtige Monster, aber die sind ja auch dann so sehr, sehr teuer. Und wenn man hier so eine Erntemaschine sieht, ist natürlich noch viel teurer. Das geht wirklich in die Millionen und die müssten gut ausgelastet werden. Und bei diesem Projekt sind eben die großen Hersteller alle dabei. Die sind alle interessiert, dass es läuft und wollen hoffen, dass es für die Landwirte dann irgendwann mal richtig lukrativ sein wird.
Ja, ja. Aber Computertechnik ist ja lange Zeit lukrativ gewesen. Wenn ich so zurückdenke, ich muss es jetzt gerade tun, weil Ostermontag doch einer derer, die daran mitgewirkt haben, dass Computer überhaupt auf die Welt kamen, mit dem PET 2001. Ihr wisst, von wem ich spreche?
Ja. Ja, ich denke mir das. Check.
Genau. Jack Tramiel ist Ostermontag gestorben und war 83 Jahre alt. Und er hat damals den PET 2001 auf den Markt gebracht, war dann später auch bei Atari sowas. Er hat eigentlich angefangen, er ist in Lodz geboren, in Polen, und er hat eigentlich angefangen in den USA später mit der Reparatur von Schreibmaschinen. Und genau. Hat dann 1954 diese CBM, diese Commodore Business Machine gegründet. Und dieses Commodore, was er dann auch später auf seinen Rechnern draufklebte, nachdem PET 2001 von Siemens reklamiert wurde und die gesagt haben, das darfst du nicht mehr verwenden, dann hießen die Dinger CBM. Das war sein Rang bei der US Army, wo er lange Zeit gedient hatte, und das hat er einfach so mit übernommen für einen Computer. Später hat er dann...
Der hatte den Rang Commodore?
Ja, ja, ja. Später hat er dann 1976 die Firma Moss Technologie gekauft. Das war das Unternehmen, welches den Mikroprozessor, die 6502 CPU hergestellt hat. Und auf der Basis ist ja der PET 2001 damals entwickelt worden. Unter anderem auch zum Beispiel der Vorläufer oder einer der geistigen Vorläufer der KIM oder der Apple II. Auch der hatte die 6502 CPU drin. Naja, und 82 kam dann der C64, der meistverkaufte Computer überhaupt. Und 84 hat man Jack dann aus seiner eigenen Firma hinausgedrängt, um es freundlich zu sagen. Und er kaufte dann die damals, naja, im Bedrängnis befindliche Firma Atari. Und ein Jahr später war es, glaube ich, schon, da hat er dann den Atari ST vorgestellt, der ja doch auch sehr, sehr erfolgreich war.
Ich habe noch Erinnerung an 10 Jahre Commodore Jubelfeier in Wiesbaden im Stadttheater, glaube ich. Ich habe da den Herrn Liefen getroffen und Herr Bangemann, der hat die Rede gehalten gegen viel Geld, und da hat dann der Howard Carndale hat gesungen, und da war alles noch in Ordnung, und ein paar Jahre später wurde Commodore quasi verramscht.
Mhm. Naja, das passiert ja mit vielen Firmen. Guck dir an, wo heute überall Grundig draufsteht oder
AG.
Das ist ja so. Da ist nur noch der Name da, aber wo die Sachen hergestellt werden, das muss man schwierig versuchen herauszubekommen. Es hat aber mit den alten ursprünglichen Werten dieser Unternehmen nichts mehr zu tun. Die Namen, die sind einfach nur Schall und Rauch. Die werden da drauf geklebt und in der Hoffnung, jetzt kaufen das mehr Leute. Ja. Mein erstes Fernsehgerät war ein Grundig, deswegen kaufe ich heute wieder eins, auch wenn es das lange nicht mehr gibt.
Ich hatte letztens Grundig-Batterien.
Ja, die Welt ist da in der Richtung schon ziemlich merkwürdig geworden. Man muss eben einfach aufpassen. Kennt jemand von euch die Pebble-Uhr?
Pebble.
Mit Paula Emil, Doppel-Paula, Ludwig Emil, Pebble-Uhr. Das ist dann Start-up, so ein Kickstart-Unternehmen. Die haben eine Armbanduhr entwickelt, die gar keine Armbanduhr ist, die auf der Basis von E-Paper als Display arbeitet und per Bluetooth mit einem Smartphone in Verbindung steht. So, und auf dem Display wird eben alles das angezeigt, was das Smartphone will. Das ist eine Uhr, die hast du am Arm, die kann dir also zeigen, was hast du für Mails bekommen, kannst dein Telefon in der Hosentasche lassen, die kann dir also per Vibrationsalarm anzeigen, da kommt ein Gespräch oder irgendwelche anderen Informationen. Sieht sehr futuristisch aus, kann natürlich dadurch, dass das Display frei programmierbar ist, sowohl analog wie auch Text, wie auch digital Uhrzeiten anzeigen und ähnliches. Unter anderem haben die Anwendungen bereits vorgestellt als Fahrradtacho und was weiß ich nicht alles. Also sie wird erst Ende des Jahres auf den Markt kommen, aber es ist eine neue Idee. Ich glaube, die Welt hat darauf gewartet, dass man wieder so ein Gerät hat.
Nicht, dass das so eine Uhr ist, wie ich sie mal hatte da mit,
schöne Idee.
Mit Spracheingabe.
Zeit. Nein, nicht die Datum. Uhr. Nicht diese Uhr. Ja, die nimmt also sehr, sehr wenig Strom auf. Und die hat eine Auflösung von 114 mal 168 Pixeln, ist also nicht sehr viel, aber man kann sie auch bei hellem Sonnenlicht draußen im Freien ablesen. Ja, also es ist eine vollkommen neue Technologie. Wir sollten mal warten, ob sie im September wirklich auf den Markt kommt. Und sie soll nur zwischen 125 und 115 US-Dollar kosten, wenn sie dann auf den Markt kommt. Also ein Zusatzgerät für Android und für iPhone und so weiter. Sicherlich eine interessante Sache. Und sicherlich auch der Zeitpunkt Schluss zu machen hier. Guckt bei uns in den Shop hinein. Es wird Sommer. Wir brauchen wieder Käppis mit Sonnenschirm.
Ja, ich muss noch was gestehen. Bei mir ist zwischendurch der Rekorder ausgefallen. Also die Leute, unsere Zuhörer werden sich wundern, dass ich zwischendurch mal sehr schlechte Qualität habe. Aber den musste ich jetzt der Sendung reparieren.
Während der Sendung?
Ja, also ist zwischendurch der nur MP3-Qualität leider.
Dann hast du mir jetzt wieder viel Arbeit damit gemacht. Ich werde dir das dann in Rechnung stellen.
Ja.
Okay. Bis zum nächsten Mal.
Daumen nach oben. Tschüss. Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.